großer materieller Anhaftung eine weitere Geburt nehmen, muss aber dann in dem darauffolgenden Leben durch den Vorgang der Bhakti hin zu Sri Krishna reisen, der lang wird. Heute Abend werden wir hören über eine Stadt, die Tungabhadra heißt. Das bedeutet die sehr glücksverheißende Stadt, und sie repräsentiert den physischen Körper. Wir werden hören über Atma Deva, ein Brahmana, der die Seele repräsentiert, die ein Teil Gottes ist. Und wir werden hören über seine Frau Dunduli und ihre Schwester, die die materielle Intelligenz und den Geist repräsentiert. Wir werden hören über die Befreiung dieser Persönlichkeiten durch einen höchst wunderbaren Vorfall, der im Einzelnen dann erzählt wird. Lasst uns also anfangen. Es gab einmal einen edlen Brahmana, der gutherzig, wohltätig und in den vier Vedas bewandert war. Er hieß Atma Deva, was göttliche Seele heißt. Er war verheiratet mit einer Frau namens Dunduli, die zwar aus einer respektablen Brahmana-Familie kam, aber von einem widerspenstigen Wesen war, streitsüchtig und den kleinlichen Dingen wie neidischem Geschwätz verfallen. Sie lebten trotzdem glücklich zusammen. Das Schicksal schien ihnen gewogen zu sein, denn sie lebten in der Stadt Tungabhadra, die an einem wohlstandsspendenden Fluss gelegen war. Doch sie bekamen keinen Sohn. Und das bereitete Atma Deva große Schwierigkeiten. Voller Enttäuschung ging er somit eines Tages in den Wald an einen See, wo er einen einsamen Heiligen traf. Dieser Heilige repräsentiert den spirituellen Meister. Gib mir einen Sohn, denn ohne einen Sohn ist das Haus, ein Haushalt wie eine Wüste ohne Wasser. O, sagte der Heilige, an den Sternfalten auf deiner Stirn kann ich dir prophezeien, dass du keinen Sohn kriegen wirst. Erinnere dich an den weisen Sagara, der trotz einer solchen Prophezeiung versuchte, Söhne zu bekommen, die zu seinem Unheil wurden. Erinnere dich bitte auch an den weisen Anga, der trotz einer Prophezeiung den Vena als Sohn bekam, der ihm zu einem großen Schmach wurde. Ach, dachte da Atma Deva, ich bin nicht bereit für die Unterweisung für Entsagung. Ohne einen Sohn zu haben, ich möchte es doch mal wiederholen, ist das Leben trotz seiner Reichtümer und vielfältigen Freuden für einen Haushälter nicht erfreulich. Sage mir, kannst du mir einen Sohn geben? So, der spirituelle Meister sieht manchmal, wie seine Schüler nicht in der Lage sind, die total spirituellen Unterweisungen der Vedas sofort anzunehmen, und bereitet es deswegen manchmal vor, dass sein Schüler einen Umweg macht, nachdem er aber dann zu den Lotusfüßen Krishnas mit großer Sicherheit kommt. Und das tat auch dieser Sannyasi. Lächelnd gab er ihm eine Frucht und sagte, nimm diese Frucht und gebe sie deiner Frau Dunduli zu essen, sie wird dir mit Sicherheit einen Sohn gebären. Atma Deva war zufrieden, ging zu Dunduli und sagte, bald wirst du schwanger werden und die Frucht deines Leibes wird uns alle erfreuen. Nimm diese Frucht und ess sie. Doch die Frau Dunduli war nicht sehr angetan von dieser Aussicht. Sie sagte sich, ich werde einen gewaltigen Bauch kriegen, dann kann ich nicht mehr vernünftig essen. Außerdem, wenn ich so einen dicken Bauch habe und ein Dieb kommt, kann ich nicht schnell genug von zu Hause weglaufen. Und Shukadev Goswami ist uns noch in allerbester Erinnerung, der kam nicht raus für 16 Was, wenn mir das Gleiche geschieht? Und so saß sie miesmutig da. Eines Tages kam Atmadeva und sagte, hast du schon die Frucht gegessen? Und Duduli sagte, ja, ich habe sie eigentlich schon gegessen. Wie hat sie denn geschmeckt? Sehr intensiv. Ihre Schwester bemerkte Dundulis Unzufriedenheit und Leid. Und eines Tages sagte sie, Schwester, was ist mit dir los? Du bist nicht so mehr wie früher. Und da offenbarte Dunduli ihr alles. Die Schwester, die den materiellen Geist repräsentiert, hatte sofort einen Vorschlag, der in ihrem Vorteil war. Sie sagte, siehst du, ich bin schwanger. Wir machen folgendes Arrangement. Du tust so, als seist du ebenfalls schwanger. Nach 6 Monaten werde ich sagen, ich hätte eine Fehlgeburt gekriegt, dir aber mein Kind, was ich geboren habe, geben. Gib einfach, du wirst dann jedoch nicht in der Lage sein, das Kind zu stillen, weil du es nicht auf biologischem Wege zur Welt gebracht hast. Dann wirst du einfach deinem Mann sagen, ich bin trocken, bitte gib lass uns das Kind der Schwester geben als Pflegefall. Sie kann sie das ja ernähren. Denn sie hatte eine Fehlgeburt, aber sie ist nicht trocken. Daraufhin sagte Dunduli, eine gute Idee. Und die Schwester sagte, ja, ich finde diese Idee auch hervorragend, bitte gebe aber meinem Mann Reichtum. So wird auch er zufrieden sein mit dieser Arrangierung. Und um zu experimentieren, ob diese mysteriöse Frucht auch etwas taugt, lasst sie uns an eine Kuh geben. Gesagt, getan und gebärt. Tatsächlich kam ein Kind zur Welt dieses Kind wurde Dunduli gegeben und Dunduli sagte, dies ist mein eigenes Kind zu ihrem Mann, aber bitte gebe es, lass es uns unserer Schwester geben, sie wird es großziehen. Gleichzeitig oder 3 Monate später nun gebar die Kuh, die mysteriöse Frucht geschluckt hatte, ein leuchtendes Kind. Er war sanftmütig, geduldig und der einzige Unterschied zu einem gewöhnlichen Kind war, dass er Ohren hatte wie eine Kuh. Und deswegen wurde dieser Sohn treffend von seinem Vater Gokarna, der Kuhohrige, genannt. Nun, beide entwickelten sich ganz anders. Ich mache hier mal ein bisschen kurz. Der Sohn von der Schwester, der also als der Sohn von Atmadeva und Dunduli galt, hatte keinerlei Sauberkeit aufzuweisen. Als er heranwuchs, schlich er sich manchmal heimlich aus dem Hause seiner Eltern und setzte die Häuser der Nachbarn in Flammen. Babys nahm er und warf sie in einen Brunnen, um sie zu ertränken. Eines Tages, als er alt war, nahm er seine Körperkraft zusammen und schlug ernsthaft auf seine Eltern herein, verkaufte die Töpfe und Haushaltsutensilien und hat daraufhin Sinnbefriedigung betrieben. Als Atmadeva sah, dass sein Sohn, sein vermeintlicher Sohn, so gemein ausgefallen war, wollte er Selbstmord machen. Gokarna jedoch hielt seinen verzweifelten Vater davon ab. Er sagte, du solltest nicht Selbstmord machen, verlass dieses den Haushalt, der voller Frustration ist für dich durch diesen sehr missgestalteten Sohn und gehe in den Wald. Dort meditiere täglich über die zeitweilige Natur dieser materiellen Welt werde nicht angehaftet, während du im Wald lebst, und suche Zuflucht bei den Devotees und Heiligen. Gebe alle Gedanken auf an Sinnenbefriedigung und finde keinen Fehler mehr in anderen. Und dann sagte er ihm noch, lies täglich das 10. Kanto, den 10. Kanto des Bhagavatams. So nach einer gewissen Zeit gab Atmadeva, die göttliche Seele, ihren physischen Körper auf und ging zurück in die ewige spirituelle Welt, von wo es keine Zurückkehr gibt. Atmadeva erreichte einen leuchtend strahlend goldenen spirituellen Körper durch das regelmäßige Hören des Bhagavatams. Die Verunreinigungen trennten sich von ihm, so wie niedere Eisenerze sich von Gold trennen, wenn das Gold erhitzt wird, und er war völlig gereinigt im Krishna-Bewusstsein. Seine arme Frau Dunduli musste jedoch noch schwere Leiden durchgehen. Eines Tages kam Dundukari betrunken nach Hause, schlug auf seine Mutter ein und verlangte all ihre Juwelen und bedrohte sie, er würde sie aufbrennen. Aus Furcht vor ihrem Sohn suchte die Arme noch in der gleichen Nacht das Weite und ertränkte sich in einem Brunnen. Gokana nahm dies äußerlich mit großer Trauer zur Kenntnis, aber innerlich war er nicht beunruhigt, wusste er nicht von der leidvollen Natur von materiellen Wünschen. Er kannte seine Mutter und wusste, dass dies nötig war, damit sie geläutert werden würde. So ging er auf eine Pilgerreise. Dundukari nun besiedelte das Haus mit 5 Prostituierten. Dundukari, falls ihr es, ihr werdet es schon erraten haben, aber sicherheitshalber wollen wir es nochmal sagen, repräsentiert einen sehr starken materiellen Wunsch, Materialisten mit dem ausgeprägten Wunsch zu genießen. Er hielt sich 5 Prostituierte zu diesem Zweck, die die 5 Sinne repräsentieren. Genauso nun wie die 5 Sinne eines unkontrollierten Materialisten diesen Materialisten immer ziehen und belagern und von ihm etwas fordern, wollten auch die Prostituierten von ihm Reichtum haben. Und Dundukari zog somit in der Nacht aus, überfiel Menschen von tadellosen Wesen und stahl ihren Reichtum. Manchmal mordete er sie auch. Eines Tages nun wurde selbst den Prostituierten die Sache unheimlich und sie dachten sich, was, wenn wir nach Hause kommen? Eines Tages wird der König hinter die Machenschaften unseres Mannes kommen, er wird mit Soldaten das Haus belagern und ihn abführen. Wir müssen ihn jetzt schnellstens um die Ecke bringen. Und sie taten das, als Dundukari eines Nachts schlief. Ist noch im Augenblick ein bisschen, wird noch mal was Intensives jetzt werden, aber danach kommen wir dann auf einen sehr friedlichen Ausgang, einen sehr positiven Ausgang. Da fing sie an, da kamen sie von hinten und zogen die Schlinge zu, um ihn zu erwürgen. Dundukari war jedoch sehr sündvoll und starb nicht so leicht. Ähnlich wie Rasputin, der berühmte. Und dann banden die Prostituierten, die sehr mutig waren, ihn fest am Bett und stopften brennende Holzscheite in seinen Mund. Und so starb er einen sehr qualvollen Tod. In den Schriften steht, dass sehr sinnvolle Menschen einen sehr qualvollen Tod erleiden, besonders dann, wenn sie von den Yamadutas aus dem Körper geschlitten werden und dann auf die niederen Planeten kommen, wo sie die Reaktion auf ihr sinnvolles Tun erleiden müssen. In der Padma Purana heißt es über diese 5 Sinne, die Stimmen von unkeuschen Frauen erklingen für lustvolle Menschen wie Nektar. Doch das Herz dieser Frauen ist scharf wie eine Rasierklinge. Sie können niemanden lieben und wertschätzen nur den Reichtum anderer. Und so plünderten sie Dundukari. Als Leute fragten, wo ist denn euer Dundukari, sagten sie, ach, der ist in die Fremde gezogen, der will jetzt ein anständiges Leben führen und was verdienen. So nahmen sie das gesamte Reichtum von Dundukari und vergeudeten es. Gokana nun war auf einer Pilgerreise und hörte dann über mehrere Ecken, dass Dundukari diesen gewaltvollen Tod gefunden hatte. Es wurde ihm gesagt. Und er ging sofort nach Gaya, einem heiligen Ort in Indien, wo er die Shraddha-Zeremonie ausführte. Für unsere Gäste, die nicht genau wissen, was das ist, es gibt in Indien verschiedene heilige Orte, wo man Opferdarbringungen darbietet, die dann auf eine bestimmte Art und Weise zu den Verstorbenen hinkommen. Es gibt zum Beispiel einen Teich in Indien, an dem ich selber gewesen war, um für meinen verschiedenen Großvater solche Opfergabe zu machen, wo es heißt, dass Fische leben, sind so groß, sehr mysteriös, schwimmen sie im Wasser herum, und wenn man ihnen geopferte Speise gibt, so kommt diese Speise auf eine Art und Weise, die uns nicht mit dem mechanistischen Denken zugänglich ist, den Vorvätern zugute. So hat auch Gokana, um seinem verstorbenen Bruder Segen zu erweisen, eine solche Opferdarbringung oder Shraddha-Zeremonie in Gaya ausgeführt. Ja. Nun, eines Dundukari nun, ihr möchtet euch fragen, was ist aus dem geworden, der nahm den Körper eines sinnvollen Geistes an. Das heißt, Menschen, die so sinnvoll sind, werden in die Lebensform von Geistern hineinversetzt, wo sie die Reaktion auf ihre Sünden erleiden müssen. Es ist ein schreckliches Dasein, denn ihr müsst euch vorstellen, dass die gleichen materiellen Wünsche haben, wie sie in ihrem Vorleben hatten, jedoch nicht die Sinne im Körper, um sich diese zu erfüllen. So ist Dundukari, der einen ätherischen Leib annahm, in einen Wirbelwind eingegangen und ist ohne Zuflucht an irgendeinem Ort zu finden, hungrig und durstig im Geiste, von einem Ort zum anderen gewandert. Gokana nun machte sich Sorgen. Er wusste, dass sein Bruder sehr sinnvoll war. Und so kam er eines Tages zum Haus seiner Eltern, diesem leidumzogenen, umrankten Haus. Er kam unerkannt, ohne Nachbarn oder irgendjemandem etwas zu sagen, legte er sich für eine Nacht dorthin. Als er gerade einschlief, ging schon der Spuk los. Dundukari kam. Er kam in einem zuerst in einem Körper eines Geistes, nahm dann den Körper eines gehörnten Schafes an und griff seinen Bruder, der auf dem Bett lag, an. Dann verwandelte er sich in einen Elefant, in einen Büffel und schließlich in loderndes Feuer. Das war also der Spuk, ein richtiges Spukhaus. Mord. Gokana jedoch war sehr gefasst und er fragte, wer bist du? Ein Poltergeist? Ein gewöhnlicher Geist? Oder ein Dämon? Und Dundukari konnte nur heulen, hilflos heulen, nicht mehr der Sprache mächtig. Da nahm Gokana ein bisschen geläutertes Wasser und besprenkelte den Geist. Und so gewann Dundukari wenigstens die Kraft der Sprache. Und er sagte, ich bin dein Bruder, Dundukari. Sehe ich nach einem Mittel, das mir hilft, von meinem Leid befreit zu werden. Gokana sagte, ich bin aber doch etwas überrascht. Ich habe doch für dich schon eine Shraddha-Zeremonie ausgeführt. Du hättest doch gar nicht den Körper eines Geistes annehmen dürfen. Ach, sagte Dundukari, du weißt nicht. Ich bin so sinnvoll. Nicht einmal 100 Shraddha-Zeremonien können mich läutern und befreien. Sehe nach einem Mittel, um mir Gutes zu erweisen. Gokana dachte die ganze Nacht nach, was zu tun sei. Am Morgen berief er viele Weise, und jeder berief ihn nach seinen Schriften, irgendein läuterndes Mittel anzuwenden. Schließlich jedoch kamen sie überein, dass all das nichts nützen würde. Man müsste Suryanarayan, den Sonnengott, persönlich fragen, um das Mittel für Dundukari. Durch seine Askete konnte Gokana sehr schnell den Verbleib von Suryanarayan herausfinden, nahm mit ihm Kontakt auf und fragte ihn, was zu tun sei, um seinen Bruder von seinem Schicksal, sein elendes Schicksal zu befreien. Und der Sonnengott sagte, da hilft nur eins, der muss das Bhagavatam hören. Du musst das ganze Bhagavatam von Anfang bis Ende vorlesen und der Bruder muss dabei sein. Pass auf, was geschieht. Gokana berief schon nach einer Woche eine Bhagavatam-Lesung ein, wo das ganze Dorf gegenwärtig war. Und er lud auch Dundukari ein, der, um eben an einem Ort bleiben zu können, stellt euch vor, der war in einem Windkörper, der wehte, wohin der Wind ihn wehte. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wir sagen das manchmal so in unserem Sprachgebrauch, mit dem Wind, seine Pinkel mit dem Wind hängen oder so, der weht ja, wohin der Wind ihn weht, oder weiß ich nicht ganz genau, wie das im Allgemeinen so weiter. Wie sagt man zum Allgemeinen? Winde verweht das. Das ist jetzt ein Filmtitel. Seine Fähnchen nach dem Winde hängen, oder? So. Nein. Das war bei ihm so, wohin der Wind ihm wehte, also wenn er jetzt zum Beispiel jetzt in der Brise, dann würde er so rüberdriften, so in Richtung Wald, dunklen Wald. Shri Kama guckt entsetzt zu mir hin. In diese Richtung, komm, stell dir das mal vor. So ging Dundukari also in seinem Leid in einen Bambusstab mit 7 Knoten ein. Und er hielt sich dort auf, während das Bhagavatam vorgetragen wurde. Am ersten Tag nun, als sich die Zuhörerschaft auslöste, geschah ein Wunder. Der erste Knoten des Bambusstabes platzte, also zerbarst. Am zweiten Tag, der zweite, der dritte, am siebten war schließlich alles zerborsten. Das hat einen besonderen Sinn. Wer das Bhagavatam regelmäßig hört, wird die 7 Knoten im Herzen zersprengen. Könnt ihr euch noch an die Megastatik von vor 2 Tagen erinnern? Dieser Knoten namens Megastatik kann also zerbrannt werden, zersprengen. Es gibt 7 davon: Unwissenheit über seine spirituelle Natur, Lust auf Dinge, die nicht mit dem spirituellen Leben verwandt sind, Zorn, Gier, Täuschung, Stolz und schließlich Neid. Durch das regelmäßige Hören vom Srimad Bhagavatam zerbrechen die. Die andere Bedeutung ist, dass unser ein jedermanns Körper oder jeder Frau's Körper insgesamt 7 Vistasis beträgt. Ein Vistasi ist die Länge von der Daumenkuppe zur Kuppe des kleinen Fingers. Das sind 7, also man kann das wieder, ich muss das mal ausmessen, ob ihr richtig gewachsen seid nach dem vedischen Körpermaßstab. Ich hab's noch nicht. So, man ergab also seinen physischen, materiellen Körper, der ihm durch die Gunas gegeben war, auf. Und die letzte Bedeutung ist, dass die 7 Knoten 5 grobstoffliche Elemente und dann den Geist und das Ego repräsentieren. Das wurde auch aufgelöst. Die Umstehenden sahen plötzlich, wie aus dem Bambusstab nicht der Geist fuhr, wie man es erwarten sollte, sondern plötzlich eine leuchtende Persönlichkeit kam, die die Form einer Monsunwolke hatte, eine Tulasi-Girlande um den Kopf, einen wunderschönen Helm. Und sie sahen, wie ein transzendentales, goldenes Luftschiff, das wie ein Palast aussah, plötzlich erschien und den Dundukari an Bord also die Gefährten Vishnus waren da drin und nahmen den Dundukari an Bord und wollten mit ihm wegfliegen. Da sagte Gokana: Halt, ich habe eine Frage. In der Bhagavatam-Vorlesung waren Persönlichkeiten, die viel qualifizierter waren als der Geist Dundukari, die einen edlen Charakter hatten, Kenntnisse über die vedischen Schriften. Warum sind die nicht auf das Palast, gehen die jetzt nicht auf das Luftfahrschiff zurück nach Hause in das Königreich Gottes? Warum Dundukari? Daraufhin sagten die Vishnu-Duta Folgendes: Der Geist hörte mit einem dringenden Anliegen zu, er fastete und er konzentrierte seinen Geist unablässig für 7 Tage. Die anderen Anwesenden jedoch taten dies nicht. Sie späßten aus, wie in jeder Bhagavatam-Vorlesung seit unvordenklichen Zeiten bis in ewige Zeiten in die Zukunft. Es ist tatsächlich so, dass bei den spirituellen Vorgängen, Bhajan, Sadhana und so weiter, das Bewusstsein entscheidend ist, was die Frucht, die diese Vorgänge zeitigen, betrifft. Man sollte, so hören wir auch, haben wir auch in den morgendlichen Vorlesungen gehört, mit voller konzentrierter Aufmerksamkeit hören. Danke, sagte Gokana und machte einige Monate später eine zweite Bhagavatam-Vorlesung. Diesmal lud er wieder das ganze Dorf ein. Und alle kamen und saßen, sogar Hundeesser waren dabei. Und die Hunde auch. So, diesmal hörten alle total aufmerksam zu, so heißt es. Und am Ende der Bhagavatam-Vorlesung kam der höchste Herr selber, umarmte Gokana, und daraufhin nahm Gokana ebenfalls seinen spirituellen Körper ein. Alle einzelnen Anwesenden in dieser Bhagavatam-Lesung nahmen ebenfalls ihren spirituellen Körper an und fuhren in diesem unermesslichen, leuchtenden Luftschiff in die ewige spirituelle Welt. Alle, die davon hörten, wurden erinnert daran, wie Lord Ramachandra alle Einwohner von Ayodhya, als er den Planeten verließ, mit sich nahm, als dieser ein Bad in einem gewissen Fluss nahm. So, dies ist also eine Geschichte, die im Padma Purana auftritt und die Herrlichkeiten des Hörens vom Srimad Bhagavatam erwähnt. Wie gesagt, jeder, der diese Geschichte hört, wird in der Lage sein, alle seine Sünden frei aufzugeben. Wenn man das aufrichtig hört, das ist sehr, sehr nice. Ich möchte euch, bevor wir zur zweiten Geschichte kommen, eine kleine Hörhilfe geben, den ich euch von einem Brief vorstellen. Es hat ein Schüler geschrieben, des Krishna-Bewusstseins: Du weißt nichts? Fragte die Stimme in dem Telefon. Was weiß ich nicht? Baladev Prabhu hat seinen Körper verlassen und Gaurapriya Mataji ist im Hospital. Es ist Nacht. Ich weine und weine. Viele Gedanken, Gefühle, Schmerz. Ja, darüber spricht Srila Prabhupada eigentlich so viel. Du bist nicht der Körper. Niemand kann den Tod vermeiden. Der Tod ist sehr nah. Jetzt bist du jung und kannst das Leben genießen, aber wie lange noch? Ich muss jetzt sofort ein reiner Devotee werden, denke ich mir. Ich muss jetzt verstehen, wann, wenn ich jetzt? Baladev ist schon nicht mehr hier. Es ist nachts. Ich sitze neben dem Ufer des Flusses. Junge Mädchen kommen und lachen leicht und sprechen dumm. Denkt ihr nicht, dass ihr nicht sterben werdet? Und dann an dem anderen Ufer ist ein Restaurant. Fleisch, Alkohol, Tanz. Die Leute schlemmen. Denkt ihr nicht, dass ihr nicht sterben werdet? Auf der Brücke steht ein Junge mit einem Mädchen im Feuer der Leidenschaft. Denkt ihr nicht, dass ihr nicht sterben werdet? Werde ich es auch verstehen? So, das ist ein Devotee, der mir sehr nahe ist, der den Körper verlassen hatte. Mit ihm habe ich das Manhattan in Ungarn, den anderen hat er mir in Ungarn gemacht, und ich dachte, dass ich ihm diese Geschichte widme, weil es heißt, wenn man diese Geschichte für einen Verstorbenen rezitiert, dann wird ein großer Nutzen diesem Verstorbenen erwiesen. Meine zweite Geschichte behandelt ein Krishna-Lila. Dieses Krishna-Lila möchte ich sehr kurz erzählen, und das dritte dann auch. Ich möchte jedoch gerne mit euch kurz den Mahamantra chanten, um eine kleine Hörpause zu machen. Wenn man Lilas erzählt, sollte man nicht nur die Eigenschaften des Herrn, wie hier in diesem Fall die Barmherzigkeit, die er den Devotis erweist, erzählen, sondern auch seinen heiligen Namen lobpreisen. Jetzt muss ich mal sehen, unsere Harmonien. Daya vielleicht, ne? Daya, könntest du Harmonium spielen? Und zwar dieses eine Stück vielleicht. Hare Krishna. Sehr inspirierend. Sie handelt von dem Devotee Sudama. Sudama war, als er ein Brahmachari war, mit Lord Krishna in der Lehre von Sandipani Muni.
Ja, es ist jetzt wieder Vorlesung, deswegen, ne?
Aber deine Musikalität ist sehr erfreulich. Das Lila von Sudama ist deswegen so nice für alle Devotees von Krishna zu hören, weil es zeigt, wie der Herr nicht einmal das Kleinste, was seinen Devotees erwiesen wird, oder das Kleinste, was seine Devotees für ihn einmal tun, jemals vergessen kann. Sudama war als Brahmachari mit Krishna in der Lehre von ihrem Meister, spirituellen Meister, Sandipani Muni. Eines Tages begab es sich, dass Sudama Brahmana mit Krishna in den Wald hinging, um Feuerholz für ein Yajna zu holen. Während des Gangs jedoch setzte ein fürchterliches Regenunwetter ein, was bald so stark wurde, dass das Wasser zu einem Ozean wurde. Krishna und Sudama waren so gestört durch das Wetter, dass sie Platz nehmen mussten im Wald unter einem Baum an einer Insel, so übrig blieb. Und die ganze Nacht zitterten sie und sprachen sehr vertraulich. Am nächsten Morgen nun kam Sandipani Muni, der seine beiden Schüler vermisste, zurück, also zu der Insel gegangen, hatte den ganzen Wald abgesucht. Und als er dort Krishna und Sudama saß, mit dem Bündel an Feuerholz, sagte er: Ich bin so erfreut über euch. Ja, ich möchte euch segnen, dass das Wissen der Vedas in eurem Herzen offenbart ist, ganz von alleine. Und dich, Krishna, möchte ich segnen, dass was immer du sagst, ewiglich frisch ist. Aufgrund dieser Segnung sind die Worte der Bhagavad Gita niemals abgedroschen, sondern sind immer wieder von lebhafter und inspirierender Kraft. Nun, bald gingen sie ihre Wege. Krishna ging zurück nach Mathura zu seinen Eltern und später dann nach Dwarka, Und Sudama Brahmana, der blieb mit seiner der blieb da in der Gegend, heiratete bald und führte ein sehr entsagtes Leben. Sudama Brahmana war so arm, heißt es, dass er nicht einmal genügend zu essen hatte und die Rippen aus seinem Körper hervorstanden. Eines Tages sagte seine Frau: "Wir brauchen ein bisschen Reichtum. Du hast doch so einen wohlhabenden Freund, Krishna. Geh doch zu ihm hin und frag ihn, ob er dir was geben kann." Sudama sagte ja, aber nur, um Krishna mal wiederzusehen. Und so ging er ans Ufer des Indischen Ozeans. Dort sah er in der Ferne auf einer Insel das sagenumwobene Dwaraka liegen. Eine Stadt, die mit 7 Festungswällen befestigt war, in denen 16.000 Paläste waren, in denen die höchste Persönlichkeit Gottes in 16.000 Formen erweitert lebte. Und Sudama ging mit einem Boot über den Ozean. Er ging unbehindert durch alle Befestigungswälle und kam schließlich in einen Palast, einen den schönsten, den Palast von Rukmini. Er ging durch die Hallen, die aus Smaragd waren. Er sah die Baldachine, die so wie Milchschaum aussahen. Er sah, wie der wunderbare Duft von Aguru durch die Fenster waberte und die Pfauen im Garten verwirrten, die dachten, frische Regenwolken seien aufgezogen und anfingen zu tanzen und zu krähen. Er sah die unbeschreibliche Pracht von Dwarka, aber er sah sie auch nicht, denn seine Aufmerksamkeit war auf Krishna gerichtet. Krishna kam schließlich, er nahm Sudama Brahmana in Empfang, er sagte: "Oh, komm doch in die inneren Gemächer", und setzte ihn auf sein eigenes Bett ab. Krishna nahm dann eine Schüssel aus getriebenem Gold, eine Kanne, und wusch die Füße von seinem Gast. Sudama lächelte. Er wusste: "Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitayacha." Krishna ist derjenige, der die brahmanische Kultur beschützt. Er wollte zeigen, wie man Brahmanas zu respektieren hat, wenn sie das Haus besuchen. Und deswegen hat er die Füße gewaschen, hat er sich das gefallen lassen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes seine Füße wusch, weil das ein Zeichen der Ehre war. An Brahmanas. Krishna zeigt selber, wie man Brahmanas verwirrt. So, Rukmini, die Königin von Krishna, kam und fächelte mit einem Chamara Fächer dem Herrn und Sudama Luft zu. Und Krishna sagte dann: "Sudama, du bist hier gekommen, hast du mir irgendwas mitgebracht?" Sudama hatte was mitgebracht. Bruchreis, was er so unter der Achselhöhle trug, in so einem kleinen alternativen Säckchen. Aber er wagte sich natürlich nicht zu sagen, für die höchste Persönlichkeit Gottes hätte er Bruchreis mitgebracht. Und so hat er nur verschämt gelächelt, war ein bisschen peinlich, war so arm. Krishna jedoch wusste, was in seinem Freund vor sich ging, griff mit behendem Griff in das Säckchen und nahm den Bruchreis, um ihn zu kosten. Er aß und aß weiter, bis schließlich Rukmini ihn störte, die die Glücksgöttin persönlich ist, und sagte: "Halt, mein Herr, dieser Bruchreis ist nicht geeignet, von dir gegessen zu werden. Indem du ein paar Körnchen von deinem Devoti schon angenommen hast, bist du diesem Devoti schon für ewige Zeiten verpflichtet. Und du kannst ihn gar nicht. Wir sollten jetzt hier aufhören. So viel kann ich den Devotis nicht geben, wie entsteht, wenn bei jedem Bissen, den du zu dir nimmst, wie entsteht an deren Verdienst." So, Sudama Brahmana hielt sich für 3 Tage im Palast auf, Diese 3 Tage waren wie in einem Ozean von transzendentaler Glückseligkeit und er ging daraufhin dann zurück. Er vergaß Krishna völlig, ihn um seinen eigenen Reichtum zu fragen, um sein eigenes Wohl zu fragen, denn er hatte nur das Wohl der höchsten Persönlichkeit Gottes in seinem Sinn. Als Sudama nach einer längeren Reise dort ankam, wo seine armselige Hütte gestanden hatte, war er verwehrt, denn er sah einen gewaltigen Palast mit wunderschönen Gartenanlagen, Seen, in denen Schwäne krähten und tummelten, Lakaien und andere Bediensteten, die auf Instrumenten spielten, und er suchte nach seinem Palast. Und was war denn? Ja, wir haben eine totale Kursverdrehung hier. Also bin ich falsch angekommen. Doch plötzlich sah er, wie sich aus den Lustwandelnden seine Frau herausschälte und auf ihn zuging und ihn begrüßte mit Tränen in den Augen. Und da wusste Sudama, all das war das Werk seines Freundes Shri Krishna, der nur 3 Körner Reis von ihm genommen hatte, ihn aber so unendlich verdient hatte. Sudama Brahmana, das ist sehr wichtig, verfiel nicht in die Illusion von weltlichem Reichtum, wo er sich für den Genießer und den Kontrollierenden hielt, sondern diente weiterhin seinem wundervollen Freund Shri Krishna und erreichte so die volle Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes. In den vedischen Schriften oder im Krishna-Buch gibt es viele solcher Geschichten, wo Krishna seinen Devotis auch nur den kleinsten Dienst, den sie tun, niemals das vergisst, sondern ihnen ewiglich Gutes erweist. So sollten wir ermutigt sein, Krishna zu dienen. Und mit diesem Punkt möchte ich gerne meine kleine Lila-Katha abschließen. Ich möchte ein Lila erzählen, was für mich persönlich eine wichtige Bedeutsamkeit hat und was schon manchen, die das Lila verstanden haben, eine neue Inspiration, eine noch nie dagewesene Kraft gegeben hat auf ihrem spirituellen Weg. Diese Geschichte handelt von Narada Muni und Krishna. Narada Muni ging eines Tages zu Krishna in Dwarka und sagte, kannst du mir das Ausmaß deiner illusionierenden Energie zeigen? Da sagte Krishna, warum? Das ist nichts für die Votis. Doch, sagte Narada, ich predige öfters und ich predige auch über Maya. Also es wäre ganz gut, wenn ich eine direkte Erfahrung hätte und das mal so richtig sehe, so da. Krishna lächelte melancholisch und sagte zu Narada, lass uns auf einen Spaziergang gehen. Dieser Spaziergang führte sie in eine Wüste. Krishna sagte dann plötzlich, Narada Muni, obwohl ich einen transzendentalen Körper habe, frei von den 6 Wellen sind Geburt, Tod, Hunger, Durst, Müdigkeit und Erschöpfung. Obwohl ich einen transzendentalen Körper habe, frei von den 6 Wellen, bin ich doch arschdurstig geworden. Bitte bring mir ein Glas Wasser. Wo finde ich denn hier Wasser? Sagte Narada Muni. Da drüben sie, und Krishna zeigte ihm die Richtung, und er gewahrte eine Oase. Daraufhin ging Narada Muni zu der Oase. Er klopfte an, aber in dieser seltsamen Oase machte ihm niemand die Tür auf. Erst am 5. Türpfosten, oder an der 5. Tür, wurde ihm die Tür aufgemacht. Und ein wunderschönes Mädchen im heiratsfähigen Alter begrüßte ihn. Kann ich ein Glas Wasser haben für meinen Freund, sagte Narada Muni. Ja, sagt das Mädchen schon, aber setz dich doch jetzt erstmal hier so hin, du kommst so völlig unvorbereitet. Was haltet ihr denn hier mit? Gut, sagte Narada Muni. sie sprachen miteinander. Nach einiger Zeit öffnete sich die Tür und der Vater des Mädchens kam herein und sagte, oh, du bist der Mann, der in den alten Vorhersagen vorhergesagt worden ist. Es heißt, dass hier ein Mann reinkommt und der heiratet meine Tochter. Es ist im Horoskop vorhergesagt, praktisch bestellt im Himmel und ausgeliefert auf Erden. Das ist, muss man machen.
Also wenn das so ist, sagte Narada Muni, wenn das alles so alte Vorhersagen ist, dann ist das ja ganz spirituell erhebend vermutlich. Und trat in den Gehasterstand.
Der Vater, der der Oberste des Dorfes war, verstarb und nach einigen Jahren Mahnung gehört, dass es wichtig ist, voller Aufmerksamkeit zu hören. Deswegen ging Dundukari zuerst und die anderen mussten noch eine zweite Lesung abwarten. Wir haben gehört, wie Krishna seinen Devotees auf den allerkleinsten Dienst, das ist so das Wunderbare, ewigen Segen erweist. Wenn wir darüber meditieren, wie sehr Krishna an uns interessiert ist, können wir gar nicht mit materialistischen Angewohnheiten weitermachen. Und wir haben letztendlich darüber gehört, wie die Illusion des materiellen Daseins leicht überwunden werden kann, wenn wir nicht vergessen, das Glas Wasser zu bringen.
Sri Krishna Bhagavan ki jai, Sri Sudama Vipra ki jai, Sri Gaukana ki jai, Sri Narada Muni ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.